Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Frag mal andere Fragen. Jetzt stand nicht alles um Silvester.
Und überall wird doch in Deutschland gefeiert.
Ich weiß nicht, wie Krieg aussieht, aber es war ziemlich schlimm. Es haben Balkone gebrannt, es wurde in den Hauseingängen mit Böllern umhergeworfen.
Ja, die Jugendlichen fühlen sich halt teilweise ein bisschen verarscht, nicht gehört. Und so ein bisschen war diese Eskalation auch vorhersehbar, wenn man die letzten Jahre das Ganze hier in Neukölln mal beobachtet hat.
Was macht eigentlich Gewalt mit dem Kind, wenn er sowas sogar von den Menschen erfährt, die ihn schützen sollen? Und dann habe ich oft da Eltern vor mir, die anfangen zu weinen, weil es ihnen klar wird, was das eigentlich mit dem Kind macht und was das eigentlich mit ihnen damals als Kinder gemacht hat.
Also diese Vornamenabfrage, das war ganz klar eine Art der Propaganda, die da stattfand. Man rudert ja jetzt auch zurück. Eigentlich hat Silvester uns total gut getan, weil es eine Aufmerksamkeit erzeugt hat, die wir brauchen für das Thema, weil wir einfach Jugendliche haben, die sehr perspektivlos sind und auch sehr gewaltbereit sein können.
Polizisten und Rettungskräfte werden von Jugendlichen in Hinterhalte gelockt, mit Böllern und Raketen attackiert. Mülltonnen brennen, Autos, sogar ein ganzer Reisebus werden abgefackelt. Die Feuerwehr kann nicht löschen, sondern wird ebenfalls angegriffen. In Berlin-Neukölln, aber auch in anderen Teilen der Hauptstadt, sind Jugendliche zu Silvester geradezu durchgedreht. Seitdem fragen sich viele nicht nur in Berlin, was hat die Krawalle ausgelöst? Woher kommen solche jugendlichen Gewaltexzesse? Perspektivlosigkeit, schwierige soziale Verhältnisse sagen die einen, einfach Bock auf Gewalt die anderen. Fakt ist, Jugendgewalt nimmt seit Jahren zu, nicht zuletzt durch Corona mit den Schulausfällen und Lockdowns. Und an Jugendsozialarbeit mangelt es überall. Ein entscheidender Faktor dürfte die häusliche Erziehung dieser Jugendlichen sein. Patriarchale Rollenmuster, autoritäre Erziehung, Gewalterfahrung in der Familie. Gewalt in der Erziehung, Jugendgewalt auf der Straße. Das ist heute Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon Manfred Götzke. In der Heideck-Siedlung in Berlin-Neukölln, inzwischen bundesweit bekannt für Krawalle und Böller, ist es ruhig an diesem Frühlingssonntag Ende März. Auf den Fußgängerwegen zwischen den Wohnblocks spielen ein paar Mädchen Basketball. In sicherer Entfernung kicken einige Jungs.
Sehr schlimm.
Ja, sehr schlimm. Sehr viele Knaller und so alles.
Hattet ihr Angst, dass dieser Bus auch gebrannt hat?
Ja.
Zum ersten Mal habe ich sowas gesehen, darum hat es
ja, und das ist auch der Weg, wo ich zur Schule gehe.
Die Heideck-Siedlung in Berlin-Neukölln, am Ende der Sonnenallee. 70er-Jahre-Wohnblocks, verbunden durch hochgelegene Betonfußwege. Unter diesem Oberdeck Parkplätze und Garagen. Sozialer Wohnungsbau, der seit Jahren sozialer Brennpunkt ist. Viele arabischstämmige Familien leben hier, sehr viele von ihnen sind Transferleistungsempfänger. Die Siedlung mit ihren etwa 6000 Bewohnern ist nach Silvester bundesweit bekannt geworden. Es war das Epizentrum der Silvesterkrawalle. Hier wurden Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern beworfen, ein Reisebus stand in Flammen.
Ich weiß nicht, wie Krieg aussieht, aber es war ziemlich schlimm. Es haben Balkone gebrannt, es wurde in den Hauseingängen mit Böllern umhergeworfen.
Nina Malt schiebt einen Kinderwagen durch die Siedlung. Sie fühlt sich hier schon seit längerem nicht mehr wohl. Die 28-Jährige lebt seit gut einem Jahr hier mit Mann und Baby.
Ja, die sind durchgedreht. Die haben im Soundcenter, da ist eine Bäckerei und ein Restaurant, die haben dort Rambazamba gemacht. Ja, also es wird immer schlimmer. Ich glaube, weil sie wegen Corona nicht, ein paar Jahre nicht Feuerwerk machen durften, sind sie umso mehr ausgerastet. Und letztes Jahr war es ja verboten, trotzdem war es hier richtig schlimm. Und heute war es, diesmal war es noch fünfmal schlimmer.
Ein paar Jugendliche zwischen 16 und 18 schlendern vorbei. Ich versuche, sie für ein Gespräch zu gewinnen. Die Reaktion aggressiv.
Jetzt reicht's, kannst du gehen?
Die beiden Rentner, die vor Elchins Eck bei Kaffee und Zigaretten zusammensitzen, sind gesprächiger. Die Kneipe liegt direkt neben dem Brückenhaus, das die Sonnenallee quert. Darunter brannte an Silvester der Reisebus.
Wir kamen hier raus und haben bloß mit Ema rechts von uns bis ganz hinten alle im Blau gesehen. Dann standen sie hier, haben sich formiert, die Polizisten. Und dann haben wir den Brand gesehen und dann ging das los. Dann sind die losgeballert, nach dahin, nach darin. Also ich kann bloß sagen, blankes Entsetzen. Also ich kenne sowas nicht, ich wollte sowas nie kennenlernen. Also ich sage, für mich ist das Perverseste, was passieren konnte. Aber es war vorauszusehen.
Ihre richtigen Namen wollen die beiden Ostberliner Männer nicht sagen. Seit Jahrzehnten leben sie hier. Früher seien alle gut miteinander ausgekommen, egal ob bio, deutsch oder arabischstämmig.
Und hier hat sich das ja so geballt mittlerweile. Früher hatten wir hier 26% Ausländer. Da war damals die Klausel noch drin, wie das hier aufgemacht wurde. Und komischerweise, hier lief das Leben ohne Störung, ohne irgendwas. Die sind alle integriert. Also ich kenne die alle, die hier von Anfang an da waren, die Araber, die kenne ich persönlich. Keine Probleme.
Und was sind das für Jugendliche?
Das hat mit den Jugendlichen nichts zu tun. Das sind eben Menschen, die hier rübergekommen sind und die haben, sind geprägt von ihrem Land aus. Der Glauben ist ja der tiefste überhaupt da drin. Bloß nicht selber denken, sondern der macht das schon.
Inzwischen liegt der Migrationsanteil in der Heideck-Siedlung weit über 70%. Die benachbarte Grundschule zählt sogar 98% Migrationshintergrund. Die Jugendlichen hätten hier einfach keine Perspektive und auch keinen Respekt.
Sie hätten niemals in geballter Form in einer Siedlung drin sein dürfen. Sie hätten gemischt sein müssen. Man hätte diese sogenannte Prozentuale nie aufgeben dürfen. Was sind denn hier noch an Deutschen? Nur noch die alten Knacker?
Nur noch zwei Seiten. Drüben sind die Araber,
zeig mir mal,
hier sind die Deutschen.
Wir sind komplett nur arabische Familien.
Das sehen nicht nur die beiden Rentner so. Auch Menschen, die in Neukölln beruflich mit dem Thema Integration befasst sind, sagen off the record, die Siedlung müsse aufgelöst werden. Ich gehe nochmal durch die Siedlung auf der Suche nach Jugendlichen, die mit mir sprechen wollen. Vor einem geschlossenen Café sitzen 10, 12 junge Männer. Sie sind zwischen 16 und 20 Jahre alt. Darunter die Aggressiven von vorhin. Sie rufen mich, ich solle rüberkommen.
Komm her, bitte raus. Bist du Reporter?
Ja. Hier, setzen Sie sich hier hin.
Setz mal hier.
Ich setze mich neben den besonders Vorlauten. Käppi, Bärtchen, vielleicht 20 Jahre alt. Der Wortführer der Gang. Er versucht offensichtlich, mich einzuschüchtern.
Wie haben Sie Silvester erlebt?
Ich war nicht da. Was stellst du da für Fragen? Sehen wir aus wie kleine Kinder? Frag mal andere Fragen. Ja, ich dachte, du willst was anderes fragen. Jetzt doch nicht alles um Silvester, wir haben doch alle hier eigene Sachen zu tun.
Während er mich beschimpft und mit bemüht tiefer Stimme anbrüllt, beantwortet sein Kumpel zumindest ein, zwei meiner Fragen.
Fühlen Sie sich unfair behandelt, weil jetzt immer nur über Silvester
Nein.
geredet wird hier?
Nein.
Doch, ist wirklich so. Das ist so, Männer. Werden scheiße dargestellt.
Obwohl wir nichts machen. Und überall wird doch in Deutschland gefeiert.
Mit den Krawallen selbst hätten sie nichts zu tun gehabt, betonen sie mehrfach.
Fühlt ihr euch wohl hier in der Siedlung?
Klar, ist ja friedlich. Ist entspannt hier.
Das Gespräch macht offensichtlich keinen Sinn. Dass die jungen Männer alle Vorurteile und Klischees über die Siedlung bedienen, es ist ihnen entweder nicht klar oder egal. Vielleicht bedienen sie sie aber auch ganz bewusst. Nach 5 Minuten mache ich mich aus dem Staub. Die junge Mutter hat mit den Halbstarken direkt keine Probleme, erzählt sie, während wir noch ein paar Meter gemeinsam durch die Heideck-Siedlung laufen. Trotzdem will sie hier einfach nur weg.
Wir wollen halt so schnell wie möglich hier ausziehen, nur es ist ein bisschen schwierig, weil, also wegen der Wohnsituation in Berlin, aber wir wollen die Gegend auf jeden Fall meiden, so bald wie möglich.
Als allernächstes in die Gummizelle. Die Gummizelle hat jede Arche. Das ist ein ganz wichtiger Raum.
Die Gummizelle ist ein Raum in einer alten DDR-Schule. An allen Wänden Schaumstoffmatten.
Na, wenn die so nach der Schule kommen und wir merken, ach, die Konzentration ist irgendwie noch nicht da, dann können die Kids hier richtig toben und so ein bisschen Energie rauslassen, damit das mit den Hausaufgaben auch ein bisschen besser klappt wieder.
Sina Wollmann führt mich durch den 4-stöckigen Betonklotz in Berlin-Marzahn. Die alte Schule ist umgeben von den Hochhäusern, die den Berliner Bezirk ganz im Osten prägen. Eine reguläre Schule ist hier längst nicht mehr. Das Kinderhilfswerk Arche hat das Gebäude vor ein paar Jahren übernommen. Hier kommen nun Kinder und Jugendliche nach der Schule hin.
Eigentlich dürfen alle Kinder kommen. Also wir kontrollieren jetzt nicht am Einlass, ob die auch einen Hartz-IV-Bescheid dabei haben. Aber es sind vor allen Dingen sozial schwache Familien und Kinder, die hierher kommen, die unsere Hilfe suchen, die ja kostenlos Hausaufgabenhilfe kriegen, die was zu essen kriegen. Und die Kinder erleben uns so als Familienzusatz. Also wir sind alle sehr herzlich und wertschätzen jedes Kind, wie es hier ankommt. Und ich glaube, das spüren die Kinder. Und deswegen spricht sich das auch rum, dass die hier gerne herkommen.
Sozialarbeit, Hausaufgabenhilfe, Nachmittagsbetreuung, Sport. Im Grunde macht die Arche hier, was die Schulen in Berlin nicht bzw. nicht mehr schaffen.
Also ich sag mal, viele unserer Kinder, die in Corona-Zeit im Homeschooling waren, wo die Eltern halt auch nicht sprachlich fähig sind, die zu unterstützen und die Hausaufgaben zu machen, die jetzt hinten dran hängen, die wirklich große Schwierigkeiten haben, finden hier jemanden, der sich eins zu eins mit denen zusammensetzt und auch die Lücken versucht wieder zu schließen. Und das ist im Schulsystem in Deutschland zurzeit leider gar nicht möglich.
In der Corona-Zeit war wie die Schulen auch die Arche geschlossen, erzählt mir der Gründer des christlichen Kinderhilfswerks, Pastor Bernd Sigelko. Sigelko hat schon zu Beginn der Corona-Krise vor den Schulschließungen gewarnt. Er hat vorausgesehen, was eingetreten ist. Eine Zunahme von Jugendgewalt und Gewalt in den Familien. Und zwar in Familien aus allen gesellschaftlichen Schichten, egal ob biodeutsch oder migrantisch geprägt.
Wir haben auch genug deutsche Familien und viele deutsche Kinder, die jetzt immer mehr in den Schulen mobben, die in der Schule immer gewaltbereiter sind. Und natürlich, wir haben Clanbildung, gar keine Frage. Wir haben natürlich auch Migranten in unserem Land und in unserer Stadt, die auch vielleicht gewaltbereit sind. Aber genauso haben wir Deutsche, die gewaltbereit sind, weil sie eben sich unverstanden fühlen und weil sie meiner Meinung nach auch ganz häufig Langeweile haben.
Oftmals ist aber tatsächlich der Auslöser für Gewalt, Gewalterfahrungen in der Familie. Hat das insgesamt zugenommen seit der Corona-Zeit oder auch in der Corona-Zeit?
Erstmal gab es schon immer Gewalt. Es gab auch schon immer Gewalt in der Familie und die hat sich durch die Corona-Zeit natürlich nochmal verdoppelt, verdreifacht, möchte ich fast sagen. Natürlich gibt es auch das Problem, dass Eltern ihre Kinder geschlagen haben.
War das tagtäglich so, dass Kinder kamen und von Problemen in der Familie berichtet haben?
Also mir musste man das nicht berichten, weil erstmal habe ich als Erster davor gewarnt, dass häusliche Gewalt zunimmt, wenn wir einen Lockdown haben und dass der sexuelle Missbrauch auch zunimmt. Und ich habe ja leider recht gehabt. Ich habe Kinder gesehen, die haben blaue Augen gehabt und ein 7-jähriges Kind kam dann in die Arche und sagte, mein Vater hat versucht, uns umzubringen. Und das war eine deutsche Familie, stellte das so dar, als wenn das ganz natürlich wäre. Also wir mussten auch nach dem Lockdown öfter mal das Jugendamt holen und sagen, da müsst ihr mal in die Familie gehen. Da war eine Menge häusliche Gewalt und das hat definitiv zugenommen. Wenn Menschen nicht mehr mit sich selber klarkommen, dann lassen sie ihren Frust ab. Die einen setzen sich vorm Fernseher und gucken den ganzen Tag Fernsehen. Die anderen fangen an zu mobben, andere auszugrenzen, vielleicht auch eine extreme Partei zu wählen. Und viele fangen eben an zu schlagen.
Und das ist auch was, was erstmal bleibt? Oder merken Sie schon, dass es auch wieder zurückgeht?
Also es geht nicht zurück, im Gegenteil. Aber wir schaffen ja keine Lösungen. Die regierende Bürgermeisterin hat gesagt, wir müssen mehr in die Prävention investieren. Das macht die Arche seit 28 Jahren und viele andere Träger auch. Und ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich gar nicht so wahrgenommen worden, weil immer mehr Jugendfreizeiteinrichtungen geschlossen worden sind, die kostenlose Angebote haben. Und deswegen wird Gewaltbereitschaft noch eine Zeit lang zunehmen, bis wir das Problem mal in den Griff bekommen. Dazu braucht es allerdings Menschen, die sich im System investieren. Das heißt, die Schulen müssen besser ausgestattet sein mit Vertrauenspersonen, also nicht nur mit einem Lehrer, der Unterricht gibt. Wir brauchen auch in den Einrichtungen mehr Menschen, die sich um die Kinder kümmern, ihnen wieder Perspektiven geben, auch wie sie mit Gewalt umgehen, wie sie mit Mobbing umgehen und wie sie nicht selber so werden.
Was müsste denn so langfristig, mittelfristig getan werden, um dieses Jugendgewaltproblem ja auch nachhaltig zu lösen?
Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, um ein Jugendgewaltproblem zu lösen, sondern es geht darum, die Kinder wieder in den Fokus der Gesellschaft zu bringen. Kinder gehören nicht an den Rand der Gesellschaft, sondern in die Mitte. Das heißt, wir müssen auch alles für sie tun. Wir vertrösten uns oft damit und sagen, Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Aber sind sie doch gar nicht. Kinder sind die Gegenwart der Gesellschaft. Und was ich heute nicht in sie investiere, kann ich morgen auch nicht rausholen. Das heißt, wir müssen heute mehr Menschen ins System holen, die Vertrauenspersonen für die Kinder und Jugendlichen sind. Wenn heute neue Mitarbeiter in die Arche kommen, dann kriegen sie überall die gleiche Frage gestellt von den Kindern, wie lange bleibst du? Das heißt, wir brauchen heute in den Schulen mehr Vertrauenspersonen zum Lehrer dazu, der die Kinder kennt, die Kinder fördert und unterstützt. Und ich spreche nicht von Schulsozialarbeit. Wir müssen heute wieder Perspektive und Würde vermitteln und die vermittle ich nicht mit einem Gesetz, sondern mit einem Menschen.
Meine Frage ist, wie haben wir uns gefühlt, als wir das gehört haben, dass da Ausschreitungen...
Ein Vereinsraum in Berlin-Neukölln. Um einen großen Tisch verteilt sitzen etwa 20 Männer, trinken Tee aus schmalen türkischen Gläsern und reden. Wie jeden Montagabend trifft sich beim Verein Aufbruch Neukölln die Väter- und Männergruppe. Thema des Abends, die Krawalle in der Silvesternacht. Kasim Erdogan leitet die Gruppe.
Was haben wir gedacht? Wie planen wir den kommenden Silvester? Und was können wir dagegen tun? Prävention. So.
Die Männer sind zwischen Mitte 30 und 80 Jahre alt. Das Gespräch wechselt immer wieder zwischen Türkisch und Deutsch. Alle hier am Tisch haben einen türkischen Migrationshintergrund. Die Ältesten sind in den 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, die Jüngeren hier geboren und aufgewachsen.
Als ich in Silvesternacht das gesehen habe, habe ich mich sehr, sehr geschämt. Ich denke, die Jugendlichen sind nicht gebildet und die haben das so gemacht, weil alles sich zusammengetan haben und haben sich dann stark gefühlt.
Dass an Silvester Jugendliche vor allem in Neukölln, aber auch in anderen Berliner Bezirken Polizei und Rettungskräfte angegriffen haben, Autos und einen Reisebus in Brand gesetzt haben, ärgert die Männer hier maßlos. Die Krawalle würden nicht nur ein schlechtes Licht auf ihren Kiez werfen, sagt Mehmet Zipek. Er ist selbst Vater von drei jugendlichen Söhnen.
Ich habe auch Angst, dass andere Menschen mit Migrationshintergrund über einen Kamm geschert werden.
Die Männer diskutieren an diesem Abend darüber, inwieweit autoritäre Erziehung, patriarchalische Rollenmuster Grund und Auslöser für das sind, was an Silvester in Berlin passiert ist.
Und da bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall damit zu tun hat. Weil diese Aggression, die diese Jugendlichen auf die Sicherheitskräfte und Rettungskräfte gerichtet haben, entsteht meiner Meinung nach aus der Aggression, diese eigentlich gegenüber einer anderen Autorität in der Familie entwickelt haben, und nämlich gegen den Vater.
Berkay Cinolo ist Teil der Männerrunde und arbeitet selbst in der Jugendhilfe in Neukölln. Er kennt einige der jungen Männer, die am Silvesterabend Böller auf Menschen und Autos geworfen haben sollen.
Wenn ein Jugendlicher, wenn ein junger Mensch, ein Kind von dem Vater Gewalt erfährt, aber sich nicht verteidigen kann, weil ansonsten mehr Gewalt erfahren würde oder von der elterlichen Wohnung verdrängen würde, dann entwickelt sich diese sozusagen Aggression im Laufe der Zeit und wird sich auf eine andere Autoritätsfigur richten. Also da ist eigentlich keine Verachtung oder Aggression gegenüber dem Staat, sondern ursprünglich eine Aggression gegenüber die gewalttätige, handgreifliche Autoritätsfigur in der Familie.
Mehr Männer in ein gewaltfreies Leben führen. Das hat sich die Väter- und Männergruppe hier im Verein Aufbruch Neukölln grundsätzlich zum Ziel gesetzt, erzählt Kasim Erdogan. Der zierliche 69-Jährige mit dem sanften, warmen Lächeln leitet die Männergruppe. Vor genau 30 Jahren hat der Soziologe und Psychologe den Verein Aufbruch Neukölln gegründet. Schwerpunkt seiner Arbeit sind eben diese Selbsthilfegruppen für Väter und Männer. Gewalt in der Familie, auf der Straße, darüber sprechen sie hier regelmäßig, nicht nur wegen der Silvesterkrawalle in Kiez.
Ich habe einmal in meiner türkischen Vätergruppe 25 Leute gefragt, wer hat in seiner Kindheit Gewalt erfahren. 22 haben sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, wer von euch setzt als Vater Gewalt ein? 17 Leute haben sich gemeldet. Wenn wir enttäuscht, gekränkt, verzweifelt sind, dann überschreiten wir die Grenze. Wenn in manchen Familien, wir dürfen das nicht ethnisieren, aber wir sollen auch das Kind beim Namen nennen. Wenn in manchen Familien das teuflische Viereck entstanden ist, da kann Gewalt manchmal zunehmen. Was heißt teuflisches Viereck? Fundamentalistische religiöse Einstellung, starker Nationalismus, tradierte Lebensart und Weisen plus Druck der Familie, Druck der Verwandtschaft, Druck von außen. Wenn diese vier Komponenten aufeinander prallen, dann können die Menschen sich aus diesem Joch nicht befreien. Und dann setzen sie Gewalt ein.
Warum ist das so? Immer noch bei Familien, die ja auch, wo die Väter ja auch in Deutschland aufgewachsen sind, oftmals.
Das hat unterschiedliche Gründe. Wenn sie in prekären Lebensverhältnissen leben, wenn sie in verengten Wohnverhältnissen leben, wenn sie eine problematische Ehe führen, wenn sie auch verlassen werden. Viele der Männer, deren Frauen sich trennen, sie können diesen Schock nicht verkraften. Und da kann ab und zu mal auch die Sicherung durchbrennen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Gründe und da muss man mit denen kommunizieren und zusammenkommen. Und das kann nur durch Väter- und Männergruppen möglich sein. Denn viele Männer, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, wenn man denen keine Angebote macht, sie gehen in Männercafés und betrinken sich oder aber sie gehen fünfmal beten in die Moschee und Allah möge die Probleme lösen. Und deshalb müssen wir uns um diese Menschen kümmern und denen Angebote machen. Viele Familien können oder wollen nicht mit ihren Kindern kommunizieren. Sie sagen, ich bin Vater, basta. Den Vater fragt man nicht, warum und wieso. Und das sollen wir immer wieder thematisieren.
Wie erreichen Sie sozusagen die Männer, die Väter, die ja nicht offen sind, über ihre patriarchalischen Rollenmuster nachzudenken und ihre Kommunikations- und Erziehungsweise zu ändern?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn sie selber in ihren Familien Schwierigkeiten haben mit ihren Kindern, mit ihren Frauen, wenn Trennung und Scheidung im Spiel ist, wenn Gewalt im Spiel ist, dann kommen sie freiwillig zu uns oder die Jugendämter schicken diese wunderbaren Menschen zu uns. 80% der Teilnehmer, sie kommen freiwillig hier und es läuft durch aufsuchende Arbeit.
Das heißt, sie gehen halt auch in diese typischen Männercafés rein zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Überall, wo Männer und Väter sind, überall, wo Menschen sich bewegen, sollen wir mal gucken und ohne Fragezeichen, Ausrufezeichen, auf gleiche Augenhöhe, in einer verständlichen Sprache mit den Menschen kommunizieren. Wie wir hier in dem Verein machen.
Es ist kurz vor acht. Knapp zwei Stunden lang haben die Väter geredet. Über die Silvesternacht, die fehlenden väterlichen Vorbilder, das Geld vom Senat, das in all die Projekte gesteckt werden soll.
Das Geld alleine wird das Problem nicht bewältigen. Die Frage ist die, bin ich bereit, zwei Stunden, drei Stunden in der Woche mit zwei jungen Menschen zusammenzukommen, dass ich dann sage, sei vernünftig.
Erdogan beendet den Abend, schickt seine Männer in die Nacht, wie ein Trainer seine Spieler auf den Platz.
Jeder kann was, jeder glaubt an eure Stärke. Wenn wir Neukölln mögen, können wir gemeinsam diesen Bezirk schöner machen.
Wir müssen reden, das ist mehr als deutlich.
Es ist der 11. Januar, ein Mittwochmittag. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat zum Jugendgewaltgipfel ins Rote Rathaus geladen. Gut zwei Stunden lang hat sie mit Politikern aus den Bezirken, mit Sozialarbeiterinnen und Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft debattiert.
Dieser Gipfel ist der Beginn eines Arbeitsprozesses, einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt. Und darauf haben wir uns heute hier verständigt.
Die SPD-Politikerin Giffey ist wegen der Wiederholungswahl in der heißen Phase des Wahlkampfs und präsentiert sich als Kümmerin nach den Krawallen an Silvester. Am Tag zuvor war der CDU-Chef Friedrich Merz in einer Talkshow aufgetreten, sprach von Neuköllner Jugendlichen als kleinen Paschas, die man doch eigentlich abschieben solle. Giffey reagiert.
Wir haben hier eine Situation, in der Berliner Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier in Stadtteilen leben, wo es eine Häufung von sozialen Problemlagen gibt, wo auch deren Eltern schon hier geboren und aufgewachsen sind, wo Dinge schiefgelaufen sind. Viele von denen haben die deutsche Staatsangehörigkeit, gerade hier auch in Berlin. Ja, die Antwort zu geben, wer sich hier nicht dran hält, muss irgendwo anders hin, das ist zu simpel. Genauso wie es einfach keine konstruktive Lösung ist, hier zu fragen, welche Vornamen hatten die denn alle. Das hilft null weiter.
Giffey will Berliner Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht vorverurteilen. Allein mit Einwanderung lasse sich die Gewalt in der Silvesternacht nicht erklären. Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat Giffey nun einen Plan gegen Jugendgewalt erarbeitet. Der Auftakt eines langen Prozesses. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll dafür bereitgestellt werden. Man will die außerschulische Jugendsozialarbeit noch weiter ausbauen. Außerdem soll es neue Orte für Jugendliche geben und die Strafverfolgung soll konsequenter erfolgen, Verfahren beschleunigt werden. Ganz oben steht aber auch auf Giffeys 4-Punkte-Plan Elternarbeit und Sozialarbeit. Denn auch die regierende Bürgermeisterin hat bei der Prävention von Jugendgewalt vor allem die familiäre Situation der Kinder und Jugendlichen im Blick.
Was können wir mehr tun im Bereich der Elternarbeit? Was müssen wir aber auch mehr tun im Bereich der Schulsozialarbeit? Dort, wo die Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihres Tages verbringen, im Elternhaus, in der Schule, dort zu schauen, welche Dinge können verbessert, erweitert werden. Wir können die Zustände nicht so lassen, wie wir sie in der Silvesternacht gesehen haben. Wir müssen jetzt handeln. Wir machen schon sehr viel in Berlin, aber es braucht auch ein Mehr.
Denn es geht nicht nur um die Silvesternacht. Im vergangenen Jahr hat die Jugendgewalt insgesamt zugenommen. Im Langzeitvergleich gab es laut der Berliner Polizei 2022 die höchste Belastung der letzten Jahre. Gegen etwa 370 Jugendliche wurde wegen Gewaltdelikten ermittelt. Im Vorjahr waren es rund 230 Fälle. 2 Monate später, die Wiederholungswahl in Berlin ist gelaufen. Giffeys SPD ist auf 18% abgestürzt. Zwar hätte der rot-grün-rote Senat weiterhin eine Mehrheit, doch Giffey will mit der Wahlsiegerin der CDU in eine große Koalition gehen. Die hatte die Krawalle zum Wahlkampfthema gemacht. Die Partei hielt es für nötig, die Vornamen der Verdächtigen an Silvester zu erfahren. Die CDU-Leute wollten wissen, ob es einen möglichen Migrationshintergrund gäbe.
Also diese Vornamenabfrage, das war ganz klar eine Art der Propaganda, die da stattfand. Man rudert ja jetzt auch zurück. Es gab ja jetzt auch schon wieder so andere Statements von der CDU zu dem Thema, um das wieder so ein bisschen abzuschwächen. Gleichzeitig setzt das natürlich immer so Nuancen, die sind bitter.
Güner Baltschis Name klingt auch nicht besonders deutsch. Baltschi ist Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln. Die Sozialarbeiterin ist selbst in Neukölln aufgewachsen. Sie kennt die Probleme in der Heideck-Siedlung, wo die Krawalle besonders krass waren, und in anderen Problemkiezen wie wenige andere. Die Integrationsbeauftragte ist guter Hoffnung, dass sich jetzt wirklich was ändern könnte, auch unter einem neuen schwarz-roten Senat.
Es gab ja den Jugendgewaltgipfel, wo sehr viele wirklich sehr gute Ideen zusammengekommen sind und auch Menschen zusammengekommen sind aus allen Bereichen, die zu diesem Thema intensiv seit Jahren arbeiten, sodass auch jetzt Geld auch wieder da ist, um einmal die Regelstrukturen besser auszustatten, weil der Bedarf halt in diesen Bereichen immer sehr hoch ist. Aber auch Möglichkeiten da sind, um Neues auszuprobieren. Eigentlich hat Silvester uns total gut getan, weil es eine Aufmerksamkeit erzeugt hat, die wir brauchen für das Thema, weil wir einfach Jugendliche haben, die sehr perspektivlos sind und auch sehr gewaltbereit sein können. Es war ja so, dass auch Politiker fast aller Parteien sich haben dann blicken lassen in Neukölln. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass nach diesem Gewaltgipfel, der stattgefunden hat, das ist nicht verpufft.
Was findet denn jetzt statt? Also welche Maßnahmen gibt es denn jetzt, die in Neukölln ganz konkret umgesetzt werden?
Ich nenne mal ein sehr innovatives Projekt, das wir haben, was sehr klein finanziert und aufgestellt war bisher. Es ist ein Gewaltpräventionsprojekt, was eigentlich von der Polizei aus gestartet wurde. Das heißt, wir haben ein Präventionsteam der Polizei, das bei Gewaltvorfällen sofort vor Ort ist und eine Kontinuität aufrechterhält in der Zusammenarbeit mit der Schule, mit dem Fall, mit den Jugendlichen, mit den betroffenen Opfern, aber auch eben mit den Tätern und mit den Familien der Täter und Täterinnen. Dieses Projekt wird jetzt einmal breiter aufgestellt, sodass einfach mehr Schulen davon profitieren werden als nur die bisherigen. Und gleichzeitig wird das ausgestattet mit Sozialarbeitern.
Wenn Sie jetzt irgendwie zum Beispiel auf die Heideck-Siedlung gucken, da gibt es Jugendliche, die sind aggressiv, Jugendliche, die sind nicht aggressiv. Wie geht man mit denen um? Also wie kann man ganz konkret mit denen so arbeiten, dass die nächstes Silvester nicht wieder über die Stränge schlagen?
Ja, jetzt haben wir nochmal so einen anderen Fokus darauf. Jetzt können wir das Problem lokalisieren und wissen jetzt auch aufgrund der Erfahrungen, die wir hatten, dass wir da jetzt zu Silvester besser aufgestellt sein müssen im Vorfeld und auch während der Silvesternacht. Aber gleichzeitig ist eigentlich der Bedarf, den ich sehe, wenn man jetzt zum Beispiel in die Heideck-Siedlung geht oder auch in andere Siedlungen, wo wir verdichtete soziale Probleme haben in Familien, dass wir eigentlich eine Studie brauchen zu häuslicher Gewalt. Ich hätte total gerne mal ein paar Zahlen und Fakten, weil alleine schon meine Erfahrungswerte der letzten 30 Jahre in diesem Bereich zeigen mir, da brennt es extrem und da müssen wir mal gucken, wie es den Kindern wirklich geht.
Jetzt gibt es ja womöglich eine große Koalition in Berlin mit einer CDU, der es vor allem wichtig war, nach den Vornamen zu fragen. Was geht da bei Ihnen vor, wenn Sie jetzt denken, okay, die CDU stellt jetzt bald den regierenden Bürgermeister?
Ich glaube tatsächlich, dass das Amt die Leute am Ende formt und man kann Berlin nicht regieren, wenn man eine abwertende Haltung gegenüber Einwanderung hat. Das funktioniert eh nicht. Ich bin da ganz zuversichtlich und hoffe, dass man da auch am Ende wirklich sich am Bedarf in dieser Stadt orientieren muss, weil anders läuft es gar nicht. Und man sehr schnell da hineinwächst, hoffentlich, und die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe.
Ich sitze mit dem Psychologen Hamant Mansur in einem Studio in unserem Berliner Funkhaus. Wir haben uns hier verabredet, um darüber zu sprechen, welche Rolle Gewalterfahrungen in der Familie bei den Ausschreitungen gespielt haben könnten.
Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Viele kritisieren mich, dass ich viel über die Vaterfigur, über die Erziehungsmethoden spreche, wenn ich in Gefängnis gehe. Aber ich merke, wie zentral genau dieser Punkt für die Persönlichkeitsentwicklung von diesem Menschen, für die Probleme, aber auch für die Chancen, die danach entstehen.
Mansur beschäftigt sich schon seit Jahren mit patriarchalischen Rollenmustern in migrantischen Familien. Er hat vor einigen Jahren eine Stiftung für Extremismusprävention gegründet, arbeitet in unterschiedlichen Sozialarbeitsprojekten, sowohl mit Lehrkräften, mit Eltern als auch mit Jugendlichen selbst.
Ein autoritärer Vaterfigur, der mit Erniedrigung arbeitet, der mit Fertigmachen von Kindern arbeitet, der Gewalt auch anwendet als legitime Erziehungsmethoden, schafft keine selbstbewussten Menschen, sondern schafft Menschen, die sich unterordnen, die in ihre individuelle Entwicklung beeinträchtigt werden, die Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Und die zu kompensieren, bedeutet, auf der Straße zu gehen und eine toxische Männlichkeit zu zeigen, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin nicht minderwertig, sondern ich habe was anzubieten. Zweitens, in patriarchalischen Strukturen, da wo Gewalt eine alltägliche Situation ausmacht, entstehen nicht die Möglichkeiten, sich auszulösen von den Elternhäusern. Entsteht nicht die Möglichkeit zu rebellieren, was enorm gesund auch für Menschen mit 13, 14, 15, 17, 18 Jahre, um ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist nicht vorgesehen in patriarchalische Strukturen. Das heißt, wenn ich die Rebellion nicht zu Hause haben kann, muss ich sie woanders leben und die wird ja draußen gelebt, gegen andere Autoritäten. Ob das die Lehrer, ob das die Polizeibeamter, ob das die Sanitäter, das sind auch Autoritäten, die man sozusagen ablehnt in diesem Fall. Drittens, Gewalt als legitimer Kommunikationsmittel bleibt nie zu Hause. Wenn ich lerne, Probleme löse ich damit, wie meine Eltern das getan haben, indem ich schreie und Gewalt anwende, dann werde ich das auch in der Zukunft draußen machen. Wenn jemand mich schief anschaut, wenn ich überfordert bin, wenn ich nicht weiter weiß, dann greife ich auf Gewalt. Wenn ich zu Hause aber lerne, deeskalierend zu arbeiten, wenn ich sehe, dass meine Eltern miteinander vielleicht auch streiten, aber auf eine Art und Weise, die liebevoll sind, wo sie Argumente austauschen, wo sie sich danach umarmen können, dann gehe ich nicht auf der Straße und greife Leute einfach, weil sie mich schief angeschaut haben.
In seinen Projekten arbeitet Mansour unter anderem mit jugendlichen Straftätern. Bei seinen Workshops in Jugendgefängnissen ist die Auseinandersetzung mit den Vätern entscheidend, erzählt er. Er macht mit den Jugendlichen Rollenspiele. Immer gibt es dabei eine autoritäre Vaterfigur.
Der nach Hause kommt und anfängt, sein Kind anzuschreien, niederzumachen, weil er jetzt nicht in der Schule war und weil er nicht mit ihm in der Moschee gegangen ist. Wenn wir fertig sind, dann haben wir viele junge Menschen, die sagen, boah, großartig, ihr habt gerade meine Familie gespielt. Oder andere, die sagen, boah, genau so einen Vater brauche ich. Hätte ich so einen Vater, wäre ich heute nicht im Gefängnis. Wir fangen an zu reflektieren, wir fangen an, diesem Vater in Frage zu stellen, wir fangen an zu streiten, Denkanstöße zu geben. Und irgendwann kommen wir auf den Punkt, wo sie sagen, naja, eigentlich habt ihr recht. Vielleicht wäre ein anderer Vater viel besser, ein liebevoller Vater, ein Vater, der wie ein Freund funktioniert, der mit mir diskutiert, der rausfinden will, warum ich heute nicht in der Schule war, was ich gerade durchmache, welche Probleme ich habe. Und dann wollen wir diese Rollenspiele neu spielen, aber jetzt positiver. Und da melden sich ganz viele, die den liebevollen Vater spielen wollen. Und dann sitzen sie und sagen, Entschuldigung, ich würde es gerne, aber ich habe keine Ahnung wie.
Den Eltern selbst, die ihre Kinder autoritär erziehen, macht man so keinen Vorwurf. Sie seien oftmals mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert, wüssten es nicht anders oder wiederholten genau das, was sie bei ihren eigenen Eltern erfahren und erlebt haben.
Und wenn ich psychologisch mit diesen Menschen arbeite und anfange, ihnen Zugang zu der Seele des Kindes zu ermöglichen, ihnen klarzumachen, was macht eigentlich Gewalt mit dem Kind, wenn er sowas sogar von den Menschen erfährt, die ihn schützen sollen, die er bedienungslos liebt, wo er abhängig von denen ist. Und dann habe ich öfter Eltern vor mir, die anfangen zu weinen, weil es ihnen klar wird, was das eigentlich mit dem Kind macht und was das eigentlich mit ihnen damals als Kinder gemacht hat. Und genau diesen Weg müssen wir gehen, um diese Menschen zu erreichen und ihnen andere Erziehungsmethoden zu ermöglichen.
Aber es geht ja oftmals um Leute, die in der dritten Generation sozusagen hier in Deutschland sind. Also klar, so Muster, Erziehungsmuster geben sich von Generation zu Generation weiter. Aber warum ist es in diesem Fall auch so, dass sozusagen die Leute sind hier in der dritten Generation in Deutschland und profitieren nicht von dem, wie es halt auch sein könnte? Also was läuft da falsch sozusagen?
Also viele profitieren natürlich, viele. Also wenn man zum Beispiel die Gastarbeiter anschaut und auch die Emanzipation von den Frauen in dieser Gruppe anschaut, dann haben wir positive Entwicklungen. Aber wir haben eine Gruppe, darüber haben wir über Silvester viel darüber diskutiert, die emotional in Deutschland nicht angekommen ist, auch nach Generationen. Warum? Weil sie in Parallelgesellschaften leben, wo sie genau diese Alternativen nicht sehen. Zweitens, in Parallelgesellschaften haben wir viele Akteure, die Angst vor Deutschland machen. Also ich merke es auch in meiner Arbeit immer wieder, Leute haben Identitätsverlustängste. Das heißt, wenn ich anfange, deutsche Werte, damit meinte ich die Grundwerte, zu verinnerlichen, danach zu leben, kriege ich keine Anerkennung von dem Kollektiv, von diesen Parallelgesellschaften. Identitätsverlustängste bedeutet, wenn ich das nicht tue, was meine Eltern getan haben, dann wird aus den Kindern was anders, was ich nicht will. Also meine Mutter ruft mich einmal in der Woche und die erste Frage, die sie stellt, sag mir bitte, ob deine Tochter jetzt Arabisch oder Deutsch ist. Ich sage, meine Tochter ist meine Tochter. Ich will sie eine bessere Zukunft anbieten und ich will reflektieren, was meine Eltern, die ich sehr liebe, mit mir getan haben, was sie falsch getan haben und das mit meiner Tochter anders machen. Aber wenn ich immer wieder von dem Kollektiv und meiner Kultur höre, deine Tochter ist nicht arabisch genug, dann muss ich irgendwas tun, um diese Tochter eine gewisse Identität aufzwingen. Da spielt natürlich auch manchmal auch Gewalt als eine legitime Erziehungsmethode, um das zu erreichen oder sie zu kontrollieren oder zu verhindern, dass sie dann sozusagen zu deutsch wird. Drittens, wo haben wir eigentlich die Debatten in den letzten Jahren? Wir haben immer emotional geführte Debatten, die nach 2 Wochen dazu führen, dass die Leute noch mehr bestätigen in ihre Parallelgesellschaften und nicht reflektieren. Weil jedes Mal, wenn wir darüber reflektieren wollen, kommen irgendwelche Kräfte und verallgemeinern, da verlieren wir die Leute emotional, oder so relativieren, dass es daraus kein Problem und kein Bedarf entsteht, darüber zu diskutieren. All das spielt eine Rolle, warum eine kleine Gruppe von Menschen in dieser Gesellschaft nicht emotional angekommen ist.
Ich bin zu Gast im Cube, ein Jugendclub in Berlin-Neukölln.
Machen wir heute?
Heute haben wir Selbstverteidigungsworkshop, den 2. Tag. Und da geht es darum, wie du dich verteidigst bei Angriffen.
Vorher hat die Leiterin Samira Bekadur-Hotz Zeit für ein Gespräch. Die Sozialarbeiterin arbeitet seit 7 Jahren mit Jugendlichen in Neukölln, hier und auch in anderen Jugendclubs.
Also mit Jugendlichen, mit denen wir schon länger arbeiten, die waren halt größtenteils nicht beteiligt an der Silvesternacht, weil die Rollenvorbilder haben, die lebensweltnah mit ihnen arbeiten und ihnen andere Wege zeigen und auch Wege zeigen, wie Männlichkeit gestaltet und gelesen werden kann, abseits des Mainstreams sozusagen. Und das ist halt total wichtig.
Bekadur Hotz ist bei Outreach Berlin angestellt, eine Organisation, die mobile Jugendsozialarbeit in der ganzen Stadt anbietet. Sie kennt die Jugendlichen aus dem Kiez und ihre Probleme. Auch jene, die in der Silvesternacht Krawall gemacht haben. Sie ist mit ihnen im Gespräch.
Ganz großes Thema derzeit natürlich auch, was für ein Bild wird gezeichnet von den Jugendlichen. Das heißt, womit werden sie konfrontiert tagtäglich? Mit welcher Medienberichterstattung? Und wird mit ihnen geredet oder über sie geschrieben oder gesprochen? Und da merkt man schon, dass die Jugendlichen sich alle erstens über einen Kamm geschert fühlen, ihnen nicht zugehört wird und immer so ein Bild von die Gruppe, die jetzt für alles verantwortlich gemacht wird. Also ne, darum geht es so gerade. Und das ist ein großes Problem auf jeden Fall.
Also die fühlen sich da ungerecht und unfair behandelt?
Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja gerade viel Richtung Zuschreibung getan. Das heißt, was sind das für TäterInnen aus der Silvesternacht? Ne? Wie sehen die aus? Was haben die für einen Namen? Wo kommen sie her? Fakt ist aber, es sind alles in Deutschland geborene junge Menschen, so, und das ist schon krass. Einerseits soll man sich als deutsch identifizieren und andererseits werden dann sozusagen Merkmale gesucht, wenn es zu einer Eskalation kommt, die darauf zurückzuführen sind, wo die Jugendlichen herkommen. Also es ist so ein bisschen paradox. Ja, die Jugendlichen fühlen sich halt teilweise ein bisschen verarscht, nicht gehört, und so ein bisschen war diese Eskalation auch vorhersehbar, wenn man die letzten Jahre das Ganze hier in Neukölln mal beobachtet hat.
Okay, inwiefern?
Naja, also strukturelle Diskriminierung oder ja, individuelle Problemlagen sind ja nichts Neues in Neukölln. Ne? Also wir haben beengte Wohnverhältnisse, wir haben Diskriminierung, Rassismuserfahrung ganz stark auch von Ordnungsorganen. Und es spitzt sich oder hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr zugespitzt. Und die Jugendsozialarbeit wurde aber nicht dementsprechend ausgebaut. Das heißt, irgendwann entlädt sich diese Aggression, wenn ich immer wieder stigmatisiert werde, wenn ich irgendwie in meinem Problem nicht unterstützt werden kann, wenn ich eine Perspektivlosigkeit habe, wenn es vielleicht auch familiäre Probleme gibt, mit denen ich nicht anders umgehen kann, dann entlädt sich das irgendwann.
Strukturelle Diskriminierung von Polizei, von staatlichen Organen, das ist was, was dir Jugendliche tagtäglich berichten?
Ja, tatsächlich. Also wöchentlich erzählen die Jugendlichen, dass sie ohne Anlass kontrolliert werden. Also wir haben ja den Begriff Racial Profiling und das berichten sie tatsächlich. Einige sind auch schon bekannt bei der Polizei, das spielt da vielleicht auch nochmal mit rein. So, aber auch die Behandlung einfach aufgrund des Aussehens oder die Kontrolle aufgrund des Aussehens, das erleben die tagtäglich fast. Wir wurden wieder kontrolliert, wir wurden da verjagt. Und das sind irgendwie Sachen, klar merken sich das die Jugendlichen und irgendwann wumst es halt leider. Diese enorme Wut gegenüber des Staates oder der Polizei ist halt, glaube ich, gegenseitig bedingt. Ja, das heißt nicht, dass ich das gutheiße, aber wenn man den Jugendlichen zuhört, kann ich schon auch verstehen, dass sich da eine gewisse Frustration aufbaut.
Was sowohl die Jugendlichen als auch Becker-Durhotz für problematisch hält, patriarchalische Erziehungsmethoden würden in der aktuellen Debatte nur auf eine Gruppe bezogen. Menschen mit Migrationshintergrund islamischer Religionszugehörigkeit.
Wir haben Patriarchat und toxische Männlichkeit haben wir in allen Religionen vertreten. So, und es wird von vielen Vätern vorgelebt und auch von einigen Cis-Frauen mitgetragen, weil diese Werte übernommen werden und nicht hinterfragt werden. So, das ist ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem vor allem, was gemeinschaftlich angegangen werden muss. Und ja, da hat Jugendsozialarbeit auf jeden Fall den Auftrag, dies zu tun. Und das würde ich mir auch wünschen, dass es sozusagen alle auf dem Schirm haben. So, und die Heideck-Siedlung ist, ich glaube, da wohnen rund 7000 Menschen. Und was haben wir da an Jugendsozialarbeit? Fast nichts. Und es geht halt nicht. Man muss halt, glaube ich, spezifischer sozusagen in die Kieze gucken, in die Gebiete gucken, was braucht es da und wie können wir das nachhaltig gestalten und nicht projektgebunden, sondern regelfinanziert. Und dann kann man Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen und dann ist es möglich, da auch nachhaltig was zu verändern.
Familienarbeit, Projekte, die sich gezielt an die Eltern richten, sie funktionieren. Das macht Becker-Durhotz auch ganz konkret an der Silvesternacht fest. Direkt an die Heideck-Siedlung, der Hotspot der Krawalle, grenzt die Weiße Siedlung, ähnliche 70er-Jahre-Architektur, gleiche soziale Durchmischung.
Und da ist es nicht eskaliert. So, warum? Wir haben da einen Jugendclub dort von Outreach, der macht seit Jahren in dieser ganzen Siedlung Sozialarbeit, nicht nur Jugendsozialarbeit, sondern da geht es auch darum, alleinerziehende Mütter zu unterstützen, bei Gewalterfahrung in der Familie zu helfen, wo es einen Vatertreff gibt, ein Müttercafé, so, ne? Also da sind alle eingebunden und es gibt so eine Art soziale Kontrolle. Und die gibt es an manchen Orten nicht. Und da kann dann schnell mal was passieren, weil man sich unbeobachtet fühlt und anonym unterwegs ist. Genau, und das ist super wichtig. Und sowas müssen wir auch in anderen Kiezen aufbauen.
Gewalt in der Erziehung, Jugendgewalt auf der Straße. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Hier im Programm folgt gleich Klassik, Pop etc. Heute mit dem Bariton André Schuhn. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.